HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Gewinner dieser Wahlen ist die Demokratie. Gewinner ist der nationale Wille. Ich bedanke mich bei allen, die zu diesem Fest der Demokratie beigetragen haben.
Für Türkei ist gut. Für Türkei ist sehr gut.
Erdogan ist der beste Mann, was es gibt.
Ich bin froh darüber, dass Erdogan gewonnen hat. Für uns ist das wie, wir sind schon Weltmeister geworden.
Sie sehen halt immer nur das Gute, was er macht. Und sagen auch immer, nee, wir sind sehr zufrieden mit dem, was gerade ist.
Der hat sich als Fürsorgler für die Menschen hier in Deutschland deklariert. Das haben die Menschen abgenommen.
Die sind vielleicht zufrieden, aber es gibt ja viel, viel mehr Kulturen und Religionen, die sind nicht zufrieden.
Tief im Inneren habe ich schon eine gewisse Enttäuschung. Man hat ja immer noch die Hoffnung, dass es eine Veränderung gibt. Zumindest ist jetzt eine starke Opposition vorhanden.
Diese Wahlen haben noch eine andere Besonderheit. Mittels dieser Wahlen verwirklicht die Türkei regelrecht eine demokratische Revolution. Der Übergang zum Präsidialsystem hilft der Türkei, sich über den Maßstab gegenwärtiger Zivilisationen hinaus zu entwickeln.
Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Diese Worte aus einem Gedicht hatte Recep Tayyip Erdogan in den 90er Jahren zitiert, lange bevor er zuerst Regierungs- und dann Staatschef der Türkei wurde. Und als eine der letzten Haltestellen auf dieser Zugreise könnte Erdogan die gestrige Parlaments- und Präsidentschaftswahl in seinem Land ausgeguckt haben. Denn mit dieser Wahl tritt das neue Präsidialsystem in Kraft, das der Präsident entworfen und ganz auf seine Person zugeschnitten hat. Gerade auch deshalb war es umso wichtiger für ihn, dass die Wahl auch in seinem Sinne ausgeht, damit sich am Ende nicht etwa jemand anderes als übermächtiges Staatsoberhaupt ins gemachte Nest setzt. Um das zu verhindern, hatte Erdogan den Wahltermin um anderthalb Jahre vorgezogen, mit dem Ziel, die Opposition zu überrumpeln und um zugleich einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in der Türkei zuvorzukommen. Und doch schien es am Ende so, als müsse er um den Wahlsieg fürchten, denn 5 Oppositionskandidaten boten ihm Paroli, ein Umstand, der ihn vielleicht in eine Stichwahl hätte zwingen können. Und ob er die ohne weiteres gewonnen hätte gegen ein geeintes Oppositionslager, das werden wir nun nie erfahren, denn eine Stichwahl wird es nicht geben. Recep Tayyip Erdogan ist mit 52% als Präsident wiedergewählt worden und seine Partei, die islamisch-konservative AKP, kam zwar bei der Parlamentswahl nur auf 42%, aber zusammen mit ihrer Bündnispartnerin, der rechtsnationalen MHP, verfügt sie dann doch über eine absolute Mehrheit. Erdogans Rechnung ist also aufgegangen und wir wollen heute Abend nicht nur wissen, wie und warum das geschehen ist, sondern auch, wem diese Rechnung präsentiert werden wird und wer daraufhin welche Zeche zu zahlen hat, in und außerhalb der Türkei. Die Macht am Bosporus, eine Wahl und ihre Folgen, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn in dem Moment, als die Auszählung der Stimmen zwar noch nicht beendet war, aber doch schon unumkehrbar in eine Richtung wies. Unser Korrespondent Aydoğan Makasce war dabei.
Es war tief in der Nacht, 2 Uhr Ortszeit längst durch, da trat der Vorsitzende des Hohen Wahlrats, Sadi Güven, vor die Mikrofone. Müde die Augen, aber klar die Stimme, im Hintergrund ein Porträt von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk.
97,7.
Der Anteil der bislang noch nicht erfassten Wählerstimmen ist zu gering, als dass er einen Einfluss auf den Ausgang haben könnte. Demnach hat Recep Tayyip Erdogan bei der Wahl die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erlangt. Nach Stunden hatte sich der Stimmanteil für Recep Tayyip Erdogan bei 52,5% eingependelt. Das Ziel erreicht, der alte Präsident, auch der neue. Noch in der Nacht war Erdogan von Istanbul nach Ankara geflogen, um dann dort seine traditionelle Balkonrede zu halten, seinen Sieg zu feiern.
Türkiye bir demokrasi imtihanını da tüm dünyaya.
Mit dieser Wahl hat die Türkei eine für die ganze Welt vorbildliche Demokratieprüfung bestanden. Wie schon seit 16 Jahren haben sich die Bürger in unserem Land auch bei dieser Wahl nicht für Streit, sondern für den Dienst am Volk entschieden. Weit nach 3 Uhr Ortszeit war es da schon. Dem Präsidenten jubelten trotzdem tausende Menschen zu. Eine bittere Pille für die Opposition. Lange hatten die Sozialdemokraten von der CHP und Co. gehofft, von möglicher Manipulation der Wahl war die Rede. CHP-Vizechef Tezcan hatte dann aber irgendwann doch ein Einsehen.
Sonuçlar açıklandıktan sonra sonuç ne olursa olsun
Nach der Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse werden wir unseren Kampf auf demokratischer Grundlage fortsetzen. Jeder sollte und muss die Ergebnisse aber nach Bekanntgabe in Reife und Vernunft anerkennen. Bei rund 31% landete CHP-Kandidat Muharrem İnce nach einem leidenschaftlichen Wahlkampf. Der Jubel aber, der gehörte Erdogan, aber auch der HDP. Die pro-kurdische Partei packte mit fast 12% den Sprung ins Parlament. Das Ergebnis wurde vor allem im Südosten des Landes mit Hubkonzerten begleitet. Auf den Straßen und in den Cafés in Istanbul wurde das Ergebnis auch zu später Stunde noch diskutiert. Ich glaube, dass auf uns eine starke Türkei wartet. Daran müssen wir glauben und zusammenhalten. Außer Erdogan habe ich keinen gesehen, bei dem ich dachte, okay, den wähle ich, der soll gewinnen. Ich finde, wir sollten so weitermachen wie bisher. Ich finde das Ergebnis nicht gerecht. Ich glaube, dass der Hohe Wahlrat es verfälscht hat. Ich glaube, dass wir manipuliert worden sind und warte darauf, dass die echten Ergebnisse veröffentlicht werden. Auch im Parlament behält die regierende AKP mit Bündnispartner MHP die Mehrheit. Erdogan kann künftig regieren, wie er sich das gewünscht hat. Es ist das Ergebnis eines langen Wahltags und gleichzeitig Aufbruch in eine ungewisse Zukunft.
Eindrücke unseres Korrespondenten Aydoğan Makasçı vom Tag der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei und von den Stunden danach. Christian Brakel leitet in Istanbul das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung, die der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Türkei habe mit dieser Wahl eine für die ganze Welt vorbildliche Demokratieprüfung bestanden, haben wir den Wahlsieger Recep Tayyip Erdogan eben sagen hören. Aus den Reihen der Opposition dagegen und auch von Wählern werden Manipulationsvorwürfe erhoben. Was meinen Sie, wie viel Manipulation steckt in den Wahlsiegen Erdogans und seiner AKP?
Also das ist natürlich immer relativ schwierig feststellbar. Es gab bei dieser Wahl, wie auch bei den Wahlen davor, durchaus Anzeichen, dass es einzelne Fälschungen gegeben hat. Die OSZE-Beobachtermission hat das ja auch festgestellt, hat gesagt, dass zum Teil Wahlprotokolle und Ähnliches nicht richtig ausgefüllt wurden, offen manipuliert wurden. Aber wie viel das wirklich ausmacht, also ob das wirklich ins Gewicht fällt, das ist nochmal eine andere Frage. Meine subjektive Eindruck ist, es war sehr viel weniger als im letzten Jahr beim Verfassungsreferendum. Aber was natürlich viel entscheidender ist die Situation, in denen der Wahlkampf stattgefunden hat. Und die war natürlich auf keinen Fall frei und fair und eben auch damit nicht demokratisch.
Weil die AKP und ihr Präsident mehr Präsenz in den Medien gehabt haben in der Türkei.
Das ist ein Teil, aber es gilt ja auch immer noch der Ausnahmezustand zum Beispiel. Der beschränkt die Möglichkeiten der Versammlungsfreiheit ganz erheblich. Da hat die Opposition auch durchaus gelitten. Also zum Beispiel Selahattin Demirtas, der Spitzenkandidat der HDP, der sitzt im Gefängnis, aus dem heraus er Wahlkampf betrieben hat. Da kann man schon ungefähr sehen, was für ein freier Wahlkampf das war.
Trotz aller Manipulationsvorwürfe hat die Opposition das Wahlergebnis akzeptiert und will es wohl nicht anfechten. Ist das aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Opposition, die richtige Entscheidung?
Ich denke schon. Also es gab ja von oppositioneller Seite auch eine Kampagne, die versucht hat, mit unabhängigen Beobachtern das Ergebnis zu kalkulieren und zu sehen, wie weit das mit den offiziellen Ergebnissen übereinstimmt. Und am Ende der Nacht gestern waren die Ergebnisse schon sehr, sehr eng beieinander. Also das bedeutet, selbst wenn manipuliert worden ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so groß ins Gewicht gefallen. Also ich glaube, es ist schon der richtige Schritt, das jetzt anzuerkennen. Wie gesagt, ich glaube, es geht gar nicht mal so sehr um den Wahltag selber. Da ist es in der Türkei, es gibt immer mal wieder Fälschungen, aber größtenteils laufen die Wahlen schon einigermaßen frei ab. Das Problem ist alles, was vor und nach den Wahlen passiert. Das hat mit Demokratie halt immer nur sehr bedingt etwas zu tun.
Die Präsidentschaftswahl, die jetzt auch zur Einführung des Präsidialsystems in der Türkei führt, hat Erdogan schon im ersten Anlauf knapp für sich entscheiden können. Aber im Parlament hat seine AKP allein keine absolute Mehrheit mehr, sondern ist auf Unterstützung ihrer Bündnispartnerin, der rechtsnationalen MHP, angewiesen. Wird dieses Bündnis halten und wenn ja, mit welchen Folgen für die türkische Politik?
Das ist unklar. Also ich glaube, die MHP hat ein hohes Interesse daran, in diesem Bündnis zu verbleiben, denn sie weiß selber, obwohl sie jetzt Stimmen zurückgewonnen hat, dass ihr Schicksal sehr stark, also auch ihr Überleben sehr stark an diesem Bündnis hängt. Und natürlich auch die Möglichkeit, überhaupt politisch wieder eine Rolle zu spielen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man Erdogan den einen oder anderen Kabinettsposten abnötigen wird. Was es für die türkische Politik bedeutet, das ist natürlich hauptsächlich, dass dieser Rechtsruck, den wir in den letzten Jahren gesehen haben und vor allen Dingen besonders seit 2016, der sich vor allen Dingen weigert, irgendeine Lösung für die kurdische Frage zu finden, dass der weiter bestehen wird und weiter betrieben wird. Auch dieses immer wieder Bedienen von hysterischen Angriffen gegen das Ausland, Europa vor allen Dingen und Amerika, der stößt natürlich bei vielen MAP-Wählerinnen und Wählern auf genauso viel Beifall wie bei vielen AKP-Wählern. Ich denke, das bleibt bestehen. Ob das wirklich dauerhaft erhalten bleibt, das hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, ob Erdogan irgendwann feststellt, dass es eine andere Koalition, ein anderes Bündnis gäbe, das ihm mehr nützen würde. Also wir haben ja schon mehrfach gesehen in seiner Regierungszeit, dass er seine Bündnis ebenso schnell schließt, wie er sich der Bündnispartner dann manchmal auch wieder entledigt.
Schauen wir uns die andere Seite an, die Oppositionsseite, die stärkste Oppositionspartei und zugleich zweitstärkste Partei bei diesen Wahlen, die CHP, die älteste Partei der Türkischen Republik, hat nun angekündigt, ihren politischen Kampf auf demokratischer Grundlage fortzusetzen, haben wir eben gehört im Beitrag. Welche Möglichkeiten hat denn die Opposition, das zu tun, nachdem das Parlament im neuen Präsidialsystem ja ziemlich geschwächt ist in seinen Befugnissen?
Also die Möglichkeiten bleiben gering. Es wird vor allen Dingen erst wieder darauf ankommen, wenn es wieder neue Wahlen gibt, solange, und das müssen wir hoffen, daran festgehalten wird, also trotz aller Autoritarisierung in der Türkei, dass eben diese Wahlen, zwar nicht unbedingt freie und faire Wahlen, aber zumindest Wahlen, bei denen durchaus auch ein Regierungswechsel möglich ist, dass daran festgehalten wird. Im Parlament selber sind die Möglichkeiten der Opposition sehr, sehr beschränkt. Ich glaube, für die CHP wird es darauf ankommen, wer sie zukünftig anführt. Muharrem İnce, ihr Spitzenkandidat, der ja sehr gut abgeschnitten hat, zumindest besser als seine Partei, der auch bei der Bevölkerung doch relativ gut angekommen ist, der könnte natürlich jetzt den aktuellen Parteichef Kılıçdaroğlu beerben. Aber das ist noch völlig offen, ob das möglich ist. Zuletzt sah es so aus, als hätte Kılıçdaroğlu schon vor, auf diesem Posten zu bleiben.
Sie haben es ja vorhin zu Beginn unseres Gesprächs schon erwähnt, diese Wahl hat im Ausnahmezustand stattgefunden. Den hatte aber Erdogan im Wahlkampf angekündigt, bald zu beenden. Seit dem gescheiterten Putschversuch gibt es eben diesen Ausnahmezustand. Kann er diesen Ausnahmezustand jetzt allein deshalb schon bald beenden, weil er Kraft seiner neuen Befugnisse als Staats- und Regierungschef gar keinen solchen Ausnahmezustand mehr braucht zu seiner Machtentfaltung?
Ja, genau. Also das ist im Prinzip so, wie es aussieht. Der Ausnahmezustand verleiht ihm schon noch ein bisschen mehr Kompetenz, als er jetzt unter dem Präsidialsystem hat bei bestimmten Dingen. Prinzipiell ist die neue Verfassung in bestimmten Bereichen schon sehr dazu angehalten, ihm diese Vollmachten zu geben oder zumindest einige der Vollmachten zu geben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es für die Türkei sinnvoll ist, den Ausnahmezustand zu beenden, denn er ist eine der Grundbedingungen der Europäischen Union, um über wirtschaftliche Annäherung nachdenken zu können. Also von daher, vielleicht war das nicht nur ein Wahlkampfmanöver, sondern ist auch opportun aus anderen Gründen.
Bemerkenswerterweise hat Erdogan ja in der Nacht erklärt, dass er in der vorherigen Amtsperiode Fehler gemacht habe, und er hat angesichts des doch eher knappen Wahlsiegs gesagt, seine Partei und er hätten die Botschaft der Wähler verstanden. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn aus diesem Satz?
Nicht besonders viele. Also dieses Zugeständnis, das gibt es öfters mal, also eben auch, dass man versteht, worum es geht. Ich glaube, das richtet sich ja viel auf, vor allen Dingen auch auf wirtschaftliche Fragen. Die Wirtschaft, wissen wir ja, steht kurz vor einer Rezession oder könnte kurz vor einer Rezession stehen. Es hat vor allen Dingen aufgrund der hohen Inflation durchaus beträchtliche Einschnitte gegeben, für Menschen auch durchaus in der Mittelschicht. Das ist etwas, auf das die Regierung reagieren muss. Aber wie die Regierung darauf reagieren wird, das ist noch völlig offen. Eigentlich gefordert wären jetzt harte Sparprogramme, um Investoren auch wieder zu beruhigen und zurückzuholen. Aber das ist natürlich etwas, was nicht besonders populär ist. Und das ist etwas, was sich vielleicht eben auch an die Bevölkerung relativ schlecht verkaufen lässt. Plus, wir wissen auch nicht, also von allem dem, wie Erdogan sich zur Wirtschaftspolitik immer äußert, dass diese ja eher konservative Ausrichtung von wie man mit der Wirtschaft umgehen soll, dass das nicht seiner Vorstellung entspricht, sondern seine Vorstellung, das hat er immer wieder deutlich gemacht, ist, er selber sollte mehr Kontrolle übernehmen, zum Beispiel die Zentralbank, die Zinsen sollten niedrig bleiben und all diese Dinge laufen natürlich der orthodoxen Vorstellung, die viele Volkswirtschaftler haben, völlig zuwider. Von daher ist das, glaube ich, so ein bisschen die offene Wunde für viele AKP-Wählerinnen und Wähler, auch andere Wähler, aber wie wird die Regierung damit umgehen wird, das ist noch völlig offen.
Christian Brakel, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Vielen Dank. Die Macht am Bosporus, eine Wahl und ihre Folgen, der Tag in HR2 Kultur. Zu den bekanntesten Kritikern des wiedergewählten türkischen Präsidenten Erdogan gehört der Journalist Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet. 2015 wurde er nach einem Artikel über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes nach Syrien wegen Spionageverdachts festgenommen. 3 Monate lang saß er dann in Untersuchungshaft, bis das türkische Verfassungsgericht die Untersuchungshaft als nicht rechtens erklärte und seine Freilassung anordnete. Gegen seine spätere Verurteilung legte er Revision ein und reiste kurz darauf nach Deutschland aus. Noch im selben Jahr erschien sein Buch »Lebenslang für die Wahrheit – Aufzeichnungen aus dem Gefängnis«. Und in diesem Buch findet sich ein Text mit dem Titel »Offener Dank an Erdogan«.
Sehr geehrter Herr Staatspräsident, die ganze Welt weiß es. Wir haben unsere Gefangenschaft der letzten 3 Monate Ihrer persönlichen Anzeige und dem unbeirrbaren Gehorsam der Richter der Strafabteilungen, die sich ein Wort von Ihnen nicht zweimal sagen lassen, zu verdanken. Aus mehreren Gründen denke ich, Ihnen für die Inhaftierung zu Dank verpflichtet zu sein. Haft fehlte mir in meiner Berufskarriere noch. Dieses Manko glich ich nun dank Ihnen aus. In aller Ruhe, da ich über kein von Ihnen abgehörtes Telefon mehr verfügte, las ich Bücher, die ewig liegen geblieben waren, schrieb so viel wie noch nie, schrieb sogar unbekümmerter, da ich nicht mehr die Verhaftung durch Sie zu fürchten hatte. Draußen war ich ein Sportmuffel, im Gefängnis aber lief ich viele Runden und spielte Ball. Ich lernte andere Menschen, andere Lebensformen kennen. Ich destillierte reichlich Material heraus, das einem Menschen der Schrift fürs ganze Leben reicht. Ich empfing so viele befreundete Abgeordnete und Anwälte wie noch nie. Auch das habe ich Ihnen zu verdanken. Sie sorgten dafür, dass ich einen Jahreswechsel, ich weiß nicht, wie viele das Leben mir noch bieten wird, im Gefängnis feierte. Damit brachten Sie mir in Erinnerung, wie kostbar ein Silvester im Kreis der Liebsten ist.
Das schrieb der türkische Journalist Can Dündar unter dem Eindruck einer 3-monatigen Untersuchungshaft in der Türkei. Später mehr aus diesem Text, der trägt den Titel »Offener Dank an Erdogan«. Denjenigen Menschen, die bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei nicht für Recep Tayyip Erdogan und seine Partei gestimmt haben, ist heute am Tag danach verständlicherweise nicht nach Dank zumute, auch nicht auf sarkastische Weise. Unsere Türkei-Korrespondentin Karin Sens hat zum Beispiel mit Wählerinnen und Wählern im Südosten der Türkei gesprochen, wo viele Kurden leben. Wählerinnen und Wähler, die nicht Erdogans AKP, sondern die pro-kurdische HDP gewählt haben und deren Stimmung jetzt irgendwo zwischen Missstimmung und Misstrauen liegt.
Rengin ist gerade mal 19. Die junge Kurdin hat zum ersten Mal gewählt. Die HDP natürlich, sagt sie. Jetzt fühlt sie sich um ihre Stimme betrogen.
Weil
die AKP das Land so schlecht regiert. Es kann doch einfach nicht wahr sein, dass sie so viele Stimmen gekriegt hat. Entweder die Leute haben nichts verstanden oder es gab Wahlbetrug. Sie sitzt aufrecht auf einer Bank, ihre langen Locken wippen, denn sie spricht sehr energisch. Ganz anders als Ahmet Özmen, der ist müde und ermattet in seinem Bürosessel versunken. Er ist der Vorsitzende der Anwaltskammer Bardo in Diyarbakir. Sie hat die Wahlen in der Region mit beobachtet. Es gab in den Wahllokalen kleinere Probleme, vor allem auf den Dörfern. Aber in Diyarbakir haben wir keine Hinweise auf größere Probleme bekommen, die das Ergebnis beeinflussen könnten. In einem Fall wollte ein Mann in einem kleinen Dorf gleich für mehrere Leute wählen. Die Wahlbeobachter hatten ihn abhalten können. Die Anwaltskammer will darauf verzichten, einen Bericht zu schreiben, sagt Özmen. Auch Sherif Doğru von der sozialdemokratischen CHP beschäftigen die Fälle von Einschüchterung und Manipulation gestern. Er war CHP-Kandidat für die Parlamentswahl in Diyarbakir. Wir werden das verfolgen. Zum Beispiel hat ein Verwandter eines regionalen AKP-Vorsitzenden in einer seiner Stadt einem Wahlbeobachter von der HDP gedroht, ihn umzubringen. Und es gab auch Betrugsvorwürfe, die wir an die Wahlkommission weitergeben werden. Den Druck, der da ausgeübt wurde, werden wir aufdecken. Aber all das wird das Ergebnis nicht ändern. Endlich argumentiert auch der Präsidentschaftskandidat der CHP, Muharrem İnce. Er hat am Vormittag das Wahlergebnis und damit seine Niederlage anerkannt. Die OSZE kann bestätigen, wenn es Probleme gab, dann vor allem im Südosten, in den Kurdengebieten. Die internationalen Beobachter der Mission haben aber wenige wirklich krasse Fälle festgestellt, bilanziert die OSZE heute. Ähnliches kann auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Matern von Marschall berichten, der ebenfalls Wahlbeobachter war. Er sah vor allem Probleme im Vorfeld der Wahl, beispielsweise bei der Medienpräsenz.
Ist die AKP, ist die Partei von Staatspräsident Erdogan und er selbst absolut dominant gewesen. Und das liegt aber einfach daran, dass die privaten Medien ganz überwiegend Personen gehören, die Erdogan sehr nahe stehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass dieses Land weiterhin seit dem Putschversuch 2016 sich im Ausnahmezustand befindet. Das bedeutet auch zahlreiche Grundrechtseinschränkungen. Und insofern ist die Wahl natürlich keineswegs unter normalen Bedingungen abgehalten worden.
Einer der Präsidentschaftskandidaten beispielsweise, der von der HDP, Selahattin Demirtas, saß den ganzen Wahlkampf über im Gefängnis. Die 19-jährige Rengin hofft, dass er jetzt ja vielleicht rauskommt. Was ihre erste Erfahrung als Wählerin angeht, wirkt die junge Frau aus Diyarbakir desillusioniert. Leider habe ich meinen Glauben schon verloren, weil es wieder Betrug geben wird. Das wird noch ein paar Jahre so gehen. Aber ich hoffe natürlich, dass die Leute was draus lernen, sodass das aufhört. Aber wirklich zuversichtlich bin ich nicht.
Das sagt eine 19-jährige Kurdin im Südosten der Türkei. Eine aus der großen Wählergruppe der unter 30-Jährigen. Eine sehr große Gruppe, denn die Hälfte aller Wahlberechtigten in der Türkei ist jünger als 30 Jahre. Julia Hahn, Korrespondentin der Deutschen Welle in Istanbul. Guten Abend. Frau Hahn?
Jetzt, hallo.
Ja, da sind Sie. Wunderbar. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Grüße Sie. Dran. Guten Abend. In Ihrer Wahlkampfberichterstattung haben Sie gesagt, dass es bei der Wahl in der Türkei auf genau diese Gruppe ankomme, auf die unter 30-Jährigen. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn jetzt vor diesem Hintergrund aus dem Wahlergebnis? Jetzt scheint die Verbindung wieder unterbrochen zu sein, oder?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also diese unter 30-Jährigen sind einfach eine große Gruppe. Ich kann Sie gut hören.
Ja, wir haben eine ziemliche Zeitverzögerung zwischen Frage und Antwort. Das haben wir jetzt beide gelernt und jetzt halte ich meinen Mund und Sie können die Frage beantworten, die ich eben gestellt habe. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrochen hatte.
Genau, eine große Zahl, über 1,5 Millionen Jungwähler jetzt auch bei dieser Wahl, also die zum ersten Mal abstimmen durften. Und diese Gruppe hat mich besonders interessiert, weil es einfach eine ganze Generation hier in der Türkei gibt, die politisch groß geworden ist mit Recep Tayyip Erdogan. Der ist ja jetzt seit mehr als 15 Jahren an der Macht, zuerst als Premierminister, seit 2014 als Präsident. Das heißt, eine ganze Generation junger Leute kennt eigentlich niemanden anders an der Macht. Und ich wollte eigentlich wissen, was bewegt diese jungen Leute, was wollen die auch, in was für einer Türkei wollen die leben? Und da kriegt man einen sehr, sehr Unterschied. Ich habe mit einem jungen Wahlkämpfer von der AKP gesprochen, der einfach Erdogan lange verehrt, wie er eigentlich denken kann. Der sagt, das ist ein Mann des Volkes, der ist für uns da erreicht, der hat Brücken, Flughäfen, Straßen, Krankenhäuser und diese Verdienste werden dann immer aufgezählt. Und das ist eigentlich auch der Einzige, der die Probleme hier im Land lösen kann. Das ist also diese eine Denkweise. Es gibt aber auch sehr viele junge Leute, die sagen, was nützen uns denn die Brücken, was nützen uns die Großprojekte, wenn wir alle keine Jobs haben und keine Zukunftsperspektiven. Die Wirtschaft ist ja hier in der Krise, alles wird immer teurer, die Türken können sich immer weniger leisten, eine Inflation im zweistelligen Bereich. Mittlerweile müssen auch Kartoffeln und Zwiebeln importiert werden. Viele junge Leute haben keine Arbeit. Die Jugendarbeitslosigkeit hier liegt bei über 20%. Und viele sagen, da muss sich einfach was ändern, auch im Bildungssystem. Und diese Leute hatten einfach eine unglaubliche Hoffnung, dass sich hier in der Türkei was ändert. Diese Hoffnung ist auch sehr vom Oppositionskandidaten der größten Oppositionspartei hier im Land, der CHP, angestachelt worden. Und ich würde sagen, zum ersten Mal in diesen 15, 16 Jahren, die Erdogan die Politik hier bestimmt, hatten die Leute wirklich eine echte Hoffnung, dass Wandel möglich ist und dass was passiert. Natürlich jetzt nach dem Wahlergebnis, 52% für Herrn Erdogan, ist die Enttäuschung unglaublich groß bei denen, die eben erhofft hatten, sich, dass dieses Ergebnis anders endet. Wir haben mit jungen Leuten gesprochen, die gesagt haben, wir hatten bis jetzt schon keine Meinungsfreiheit und keine Bürgerrechte. Unter dem neuen Präsidialsystem wird das alles noch schlimmer. Uns bleibt eigentlich gar keine andere Wahl, als abzuhauen aus der Türkei. Also bei diesen Leuten ist am Tag nach der Wahl die Enttäuschung und auch, das ist im Beitrag ja schon angeklungen, auch die Skepsis, was dieses Wahlergebnis und wie es zustande gekommen ist, immer noch sehr groß.
Ich muss unsere Hörer zwischendurch immer mal wieder darauf hinweisen, dass zwischen meiner Frage und der folgenden Antwort immer viel Zeit vergehen wird. Das hat einfach mit einer technischen Zeitverzögerung zu tun. Kommen wir mal zu der anderen Wählergruppe, die außer den jungen Leuten auch noch sehr wichtig und zahlenmäßig stark ist, und zwar die Frauen. Von denen hätte man ja annehmen können, dass sie durch einen Wahlsieg Erdogans nicht viel zu gewinnen haben. Nur 30% der Frauen in der Türkei haben einen Job, sind aber zugleich, weil die soziale Absicherung nicht so stark ist wie in Deutschland, abhängiger von ihren Männern zum Beispiel. Aber die einzige Frau unter den Präsidentschaftskandidaten, Meral Akşener, hat noch weniger Zustimmung bekommen als ihre neue Partei. Frau Hahn, wie erklären Sie sich das?
Das ist tatsächlich sehr interessant. Alle hatten damit gerechnet, dass Frau Akşener mehr Stimmen bekommen kann, auch von den Frauen, weil sie damit ja auch Wahlkampf gemacht hat. Sie hat ja auch gesagt, ich bin eine Powerfrau, ich stehe für die Frauen, und das hat sie ausgespielt. Woran das jetzt genau liegt, da wird jetzt hier auch noch spekuliert. Es ist tatsächlich so, dass die Frauen in der Demokratiebewegung in der Türkei hier eine sehr große Rolle spielen. Die sind unglaublich aktiv. Wahrscheinlich auch, weil die Frauen den Druck, den politischen Druck, den gesellschaftlichen Druck viel stärker zu spüren bekommen. Sie haben das erwähnt, dass sehr, sehr wenige Frauen überhaupt einen Job haben und arbeiten. Und viele haben auch das Gefühl, dass durch die Rhetorik von Herrn Erdogan, der diese Macho-Stimmung in der Gesellschaft eher noch angeheizt wird. Herr Erdogan hat ja vor ein paar Jahren auch mal gesagt, dass eine Frau, die keine Mutter ist, eigentlich gar keine richtige Frau ist, dass Frauen mindestens 3 Kinder haben sollten, dass Geburtenkontrolle, Abtreibung, Verrat sei. Also durch solche öffentlichen Äußerungen prägt er natürlich auch das gesellschaftliche Bild von Frauen, gewisse Normen. Und zum Beispiel am Frauentag in diesem Jahr sind sehr, sehr viele Leute genau dagegen auf die Straße gegangen. Frauen, die gesagt haben, wir wollen selber entscheiden, wie wir leben. Wir wollen selber entscheiden, ob wir Kinder bekommen, ob wir heiraten oder nicht. Wir wollen uns nicht dieses konservativ-religiöse Gesellschaftsbild und Frauenbild aufdrängen lassen. Wir haben jetzt noch keine genauen Zahlen und es lässt sich schlecht sagen, wie viele Frauen jetzt wie gestimmt haben. Aber viele haben das Gefühl, Herr Erdogan, wenn er sich für Frauen einsetzt, dann setzt er sich vor allem für konservative Frauen, für Frauen mit Kopftuch. Einer hat ja das Kopftuchverbot auch aufgehoben. Das feiert er dann immer als Errungenschaft für die Frauenrechte und die Demokratie im Land. Aber das sehen natürlich die Gegner komplett anders. Sie sagen, er macht die Politik für die Frauen mit Kopftuch, und die Frauen, die sich Feministinnen nennen, die liberaler drauf sind, die bleiben eben hinten, die müssen sich hinten anstellen.
Julia Hahn, Türkei-Korrespondentin der Deutschen Welle. Vielen Dank. Und die Zeitverzögerung hat dann erstaunlicherweise im Laufe des Gesprächs abgenommen. Was da los war, ich würde es gern wissen, aber ich glaube, das können wir in dieser Stunde nicht mehr klären. So, und jetzt hören wir die Fortsetzung dessen, was der türkische Journalist Can Dündar seinen offenen Dank an Erdogan genannt hat. Dieser Text ist nachzulesen in Dündars Buch Lebenslang für die Wahrheit, Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, erschienen im Jahre 2016, nachdem Dündar 3 Monate in türkischer Untersuchungshaft gesessen hatte wegen Spionageverdachts. Begonnen hatte der Text, wir erinnern uns, mit den Worten: Sehr geehrter Herr Staatspräsident.
Mit unserer Inhaftierung sorgten Sie dafür, dass wir geschützt waren vor der wachsenden Bürgerkriegsatmosphäre im Land, vor der Schweinegrippe, vor Umweltverschmutzung, vor Schnee und Kälte. Sie schenkten mir das Privileg zu erfahren, wie sehr ich geliebt werde und die Unterstützung der Menschen hinter mir zu spüren. Sie gaben den Anlass, eine Aufmerksamkeit zu erleben, wie wir sie weder verlangt noch verdient hatten. Dank Ihnen überrundete ich bei der Wahl zum besten Autor des Jahres selbst Orhan Pamuk und wurde auf den ersten Platz gewählt, obwohl ich im vergangenen Jahr gar kein Buch geschrieben hatte. Welche Umstände! Angesichts all jener, die in Gefängnissen sitzen, die verschärfte Isolation erdulden, die betroffen sind von ihren Tausenden von Beleidigungsklagen, sind unsere 3 Monate nicht der Rede wert. Doch mit der Inhaftierung haben sie uns ein Podium geboten und die Gelegenheit gegeben, all diesen Menschen eine Stimme zu sein. Auch dafür ganz besonderen Dank.
Das schreibt der türkische Journalist Can Dündar und er ist mit seinem Dank noch immer nicht am Ende. Deshalb heißt es auch nach diesen Zeilen, Fortsetzung folgt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, einen Tag nach dem Sieg des türkischen Präsidenten Erdogan und seiner Partei, der AKP, bei der türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahl. Die Macht am Bosporus, eine Wahl und ihre Folgen, so haben wir diesen Tag genannt. Und nicht nur am Bosporus hat diese Wahl hohe Wellen geschlagen, sondern auch hier bei uns. Denn in Deutschland leben immerhin mehr als 1,4 Millionen Menschen, die in der Türkei wahlberechtigt sind. Wie Sie, wie die Anhänger der verschiedenen türkischen Parteien in Deutschland den Wahlabend erlebt haben, das hat unser Reporter Volker Siefert beobachtet.
Erdogan hatte sich gerade zum Wahlsieger erklärt. Da starten rund 50 junge Männer und Frauen in Wetzlar zum Jubelkorso. Zum Abschluss schwenken sie auf dem Domplatz türkische Fahnen und Fahnen der AKP. Manche zeigen einen mit der Hand stilisierten Wolfskopf. Der Wolfsgruß ist das Erkennungszeichen der ultranationalistischen Grauen Wölfe. Sie sind mit Erdogans AKP verbündet. Und der Schlachtruf der Islamisten ist zu hören. Gott ist groß. Ortswechsel einige Stunden vorher. Im Gümüş-Theater im Frankfurter Gallus treffen sich die Anhänger der CHP zu ihrer Wahlparty. Die Ergebnisse der Wahlbezirke, vorgelesen von Fernsehmoderatoren, verheißen nichts Gutes.
Na, wenn der Erdogan noch in Macht bleibt, die weitere Jahre, dann hat die Türkei wirklich sehr große Probleme.
Der CHP-Kandidat Muharrem İnce wurde in den vergangenen Wochen von Hunderttausenden Anhängern in der Türkei bejubelt. Auch deutsche Medien haben von möglichen Überraschungen berichtet. Doch im Ergebnis liegt İnce rund 20 Prozentpunkte hinter Amtsinhaber Erdogan.
Tief im Inneren habe ich schon eine gewisse Enttäuschung. Man hat ja immer noch die Hoffnung, dass es eine Veränderung gibt. Zumindest ist jetzt eine starke Opposition vorhanden und es kann eigentlich nur noch besser werden.
Sagt Dilda Gür aus Frankfurt. Sie arbeitet bei einer Bank. Frage: Wie finden Sie es, wenn die Kollegen Sie auf der Arbeit auf Erdogan ansprechen?
Also es nervt mich nicht. Ich bin ja immer die Erste, die gegen ihn spricht. Aber ich finde es toll, wenn die Kollegen sich dafür interessieren. Dass sie das echt traurig finden, dass sie selbst nicht mehr dahin reisen. Mich stört es nicht.
Vor einem kurdischen Vereinsheim treffen sich Anhänger der HDP. Überwiegend junge Männer und Frauen tanzen in einer langen Reihe vor und zurück. Freude über den knappen Wiedereinzug ihrer Partei ins türkische Parlament. Yelda aus Offenbach versteht die Begeisterung für Erdogan bei vielen Wählern in Deutschland nicht.
Sie sind schon seit 16 Jahren mit Erdogan und haben, ich sag auch immer gerne, so eine rosarote Brille auf. Sie sehen halt immer nur das Gute, was er macht und sagen auch immer, nee, wir sind sehr zufrieden mit dem, was gerade ist. Aber Sie sind vielleicht zufrieden, aber es gibt ja viel, viel mehr Völker in der Türkei. Es gibt viel, viel mehr Kulturen und Religionen, die sind nicht zufrieden und das ist doch das Wichtige.
In der Innenstadt, ein türkischstämmiger Frankfurter sieht das Mikrofon des Reporters und spricht los.
Ich bin sehr, sehr zufrieden. Heute ist mein Happy Day. Ich freue mich wahnsinnig.
An die deutschen Medien gerichtet, will er noch etwas loswerden, was ihm auf der Seele liegt.
Was für eine Diktatur haben wir? 6 Parteien rennen im demokratischen Weg und am Ende wird eine Diktatur genannt. In welchem Land gibt es Diktatur und mit mehr Parteiensystem?
Am Pizzaofen eines Imbiss knetet ein Mann Teig. Ein kleiner Bildschirm zeigt die Ergebnisse.
Das hier die Erdogan. Und der ist die Muharrem İnce.
Für Türkei ist gut. Für Türkei ist sehr gut. Der Erdogan hat das viele Sachen in Türkei gemacht. Wegen der Leute, die das zufrieden. 20 Jahre ist die immer gewinnen. Jeden werden die gewinnen.
Für ihn ist klar, dass Erdogan es drauf hat. Der İnce von der Opposition müsse noch eine Ausbildung machen, sagt der Mann und lacht.
Beobachtungen unseres Reporters Volker Siefert. Er hat türkische Wahlpartys hier bei uns in Deutschland besucht, nach der gestrigen Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei. Inzwischen wissen wir, von den wahlberechtigten Türken, die in Deutschland leben, sind rund die Hälfte zur Wahl gegangen. Und die Zustimmung für den Wahlsieger Recep Tayyip Erdogan ist unter den türkischen Wählern hierzulande sehr viel deutlicher ausgefallen als in der Türkei selbst. In den deutschen Wahllokalen haben nämlich nicht nur etwas mehr als die Hälfte, sondern fast 2/3 für ihn gestimmt. Wahlberechtigt war auch die Bloggerin Tunay Önder. Sie hat türkische Wurzeln, ist in München geboren und hat in Heidelberg und Istanbul Soziologie, Politikwissenschaft und Ethnologie studiert. Seit 2011 betreibt sie im Internet gemeinsam mit ihrem Kollegen Imad Mustafa einen Blog mit dem Namen Das Migrantenstadl. Guten Abend, Frau Önder.
Guten Abend, Herr Glapp.
Nach dem, was Sie in Gesprächen von wahlberechtigten Türken in Deutschland hören, wie erklären Sie sich Wahlbeteiligung und Wahlergebnis hierzulande? Waren die Erdogan-Anhänger motiviertere Wähler als die Erdogan-Gegner?
Ich würde sagen, dass die Aufteilung nach den Parteien schon unter den Wahlberechtigten einfach die Stimmung wiedergibt, die da ist. Was ich beobachte, ist, dass es Menschen sind, die konservative Werte vertreten. Und deswegen sehen Sie in der AKP im Grunde eine Partei, die sie repräsentiert und mit der sie sich vertreten fühlen.
Hat das damit zu tun unter Umständen, dass in Deutschland viele Migranten ihre Wurzeln in den ländlichen Gebieten der Türkei haben, da wo die AKP-Hochburgen sind, dass es einfach ein bisschen was zu tun hat mit der Struktur der türkischstämmigen Bevölkerung hier in Deutschland?
Ja, ich denke sicherlich auch. Also weil ich meine, konservative Werte haben ja eben auch, also trifft man ja auch hierzulande, eher vielleicht in ländlichen Gebieten. Und ich denke schon, dass das was damit zu tun hat. So klassische JHP-Wähler würde ich auch in die Städte eher einordnen. Und die Leute, die sozusagen aus den JHP-Riegen eher kommen, die sind damals sozusagen eben nicht als Gastarbeiter nach Deutschland ausgewandert. Also damit hat das ganz sicher was zu tun, dass es wirklich auch Arbeiter waren aus einer bestimmten Schicht und aus einem bestimmten Milieu, die nach Deutschland gekommen sind, und natürlich spiegelt sich das dann sozusagen im Wahlverhalten wider.
Welches Interesse haben denn Türken, die ihren Lebensmittelpunkt de facto und auf Dauer in Deutschland haben, überhaupt an türkischer Innenpolitik, dass das hier noch so solche großen Wellen schlägt?
Das ist ja eine Frage, also die auch direkt mich betrifft, weil ich habe auch die doppelte Staatsbürgerschaft tatsächlich als einer der wenigen. Und ich fühle mich auch so beiden Gesellschaften zugehörig und auch verantwortlich. Ich spreche auch beide Sprachen und natürlich, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, als dass mich das selbstverständlich interessiert, was dort passiert, weil dort ein Großteil meiner Familie lebt, Freunde, ich habe einen Bezug, ich habe dort studiert. Es ist einfach auch, ja, also auch mein Land, genauso wie Deutschland auch mein Land ist und hier auch Familie und Freunde sind. Und ich es wahnsinnig wichtig finde, wie die Gesellschaft sich hier entwickelt, genauso wie die Gesellschaft sich dort entwickelt.
Gleichwohl leben ja die meisten der Türken hier in Deutschland eben hier in Deutschland, haben hier ihren Lebensmittelpunkt. Nun könnte man ja sagen, viele von denen, die da jetzt zur Wahl gegangen sind, haben eine Wahlentscheidung getroffen, von deren innenpolitischen Folgen in der Türkei sie nicht unmittelbar betroffen sind. Hat dieser Umstand vielleicht auch eine Rolle gespielt bei der Frage, wähle ich Erdogan oder nicht?
Glaube ich tatsächlich nicht. Also ich meine, dass die Leute, die hierzulande, welche Partei auch immer sie gewählt haben, ich glaube, dahinter würden sie auch stehen und sie würden auch die Konsequenzen tragen, wenn sie dort leben würden. Und es leben ja auch viele derjenigen, die jetzt gewählt haben, leben ja auch teilweise mehrere Monate in der Türkei. So ist es ja nicht. Und insofern bekommen sie ja die Konsequenzen durchaus auch selbst zu spüren. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute sich wirklich vertreten fühlen mit der Partei, die sie wählen, sei es jetzt AKP oder die HDP.
Mehr als ein Drittel der Türken in Deutschland hat nicht für Erdogan gestimmt. Es gibt also unter den Türken in Deutschland unterschiedliche politische Lager, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist. Wie erleben Sie denn die Auseinandersetzungen zwischen diesen Lagern hier in Deutschland?
Sehr harsch. Also untereinander gibt es Auseinandersetzungen. Also jetzt war ja auch das Ramadanfest und es ist ja so ein Familienfest der Freude und wo man miteinander teilt. Und bei uns daheim ist es wirklich einfach was komplett überschattet von politischen Diskursen und Auseinandersetzungen. Und da verlieren die Leute natürlich auch ganz schnell die Geduld miteinander. Also ich würde sagen, die Türkeistämmigen hier, aber auch in der Türkei, sind wahnsinnig politisiert. Es ist der Wahnsinn, was da abgeht an Streit und Disput.
Wird das aus Ihrer Sicht jetzt schlimmer oder besser werden, nachdem wir nun eine Wahlentscheidung haben und nachdem dieses von Erdogan entworfene Präsidialsystem Wirklichkeit wird? Werden diese Auseinandersetzungen hierzulande in Deutschland zwischen den Türken verschiedener politischer Lager jetzt nochmal an Schärfe zunehmen?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, dass die Wahl auch nochmal politisiert hat. Ich meine, jede Wahl politisiert ja, weil es gibt dann Wahlkampf. Und man hat ja auch gesehen, die Wahlbeteiligung auch in der Türkei und insgesamt war ja sehr, sehr groß. Also die Leute sind schon sehr interessiert daran und was jetzt passiert, wie es jetzt weitergeht. Auch an mir selber merke ich ja, ich werde das jetzt viel, viel näher verfolgen, als ich es bisher getan habe. Gerade mit diesen erweiterten Machtstrukturen. Befugnissen des Präsidenten, also egal wer es an dieser Machtposition ist, weil derjenige, der an dieser Machtposition ist, hat halt mega viel Macht.
Viele Menschen hier in Deutschland üben jetzt Kritik auch an diesem Wahlergebnis, eine Kritik, mit der dann auch Sie als türkischstämmige hier in Deutschland konfrontiert werden. Wozu führt das zwischen diesen verschiedenen türkischen Lagern in Deutschland? Schweißt so eine Kritik, die sozusagen von außen kommt, diese beiden unterschiedlichen Lager zusammen, dass man so eine Art Solidarität entwickelt gegen die Kritik, die an den innenpolitischen Verhältnissen in der Türkei geübt wird?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei mir ruft das Solidarität hervor, weil es hat was einfach mit meiner politischen Positionierung zu tun. Aber insgesamt sehe ich nicht. Also wenn ich mich umgucke, auch gerade türkeistämmige Politiker und Menschen in der Öffentlichkeit, die einen Türkei-Bezug haben, also da sehe ich nicht gerade eine Solidarität, sondern vielmehr wirklich eine Spaltung und eine Anfeindung, eine größere Anfeindung und wir schämen uns wegen euch, so diese Ansage. Und ich sehe das nicht so. Also ich vertrete ja auch nicht konservative Werte, aber ich denke, man muss das alles auch in dem Kontext sehen. Also in Deutschland ist die Situation jetzt gerade von den Wählern, die habe ich eben immer so im Blick und ich bin ja auch Kind eines türkischen Gastarbeiters und bin einfach wahnsinnig sensibilisiert dafür, dass es einen gewissen Rassismus und dass es schon immer so eine gewisse Ablehnung gab dieser Gruppe gegenüber. Und deswegen finde ich, man sollte wirklich aufpassen, dass jetzt das nicht wieder diese Wahlergebnisse oder diese 350.000 Menschen, die sich für die AKP ausgesprochen haben, dass man das zum Anlass nimmt, um wieder zu beteuern, ja, wir haben es doch immer gewusst, diese Türken, die passen nicht zu uns, die müssen wieder nach Hause. Dem will ich nicht auf den Leim gehen, deswegen ist bei mir eher vielleicht keine Solidarität da, aber für mich ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass man das zusammendenken muss. Also der generelle Diskurs hier über die Türken und der Diskurs jetzt über die Wahlergebnisse.
Sagt die Bloggerin Tunay Önder, geboren in München mit türkischen Wurzeln, am Tag nach der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei. Vielen Dank. Die Macht am Bosporus, eine Wahl und ihre Folgen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt hören wir noch einmal Worte des Dankes, Worte des türkischen Journalisten Can Dündar, der sich bei Präsident Erdogan für 3 Monate Untersuchungshaft bedankt.
Ein Hoch auf Ihren Verstand. Aus dem Gefängnis heraus hatten wir die Chance, die ganze Welt über die Kriegsgefahr, den Unrechtsstaat und die zunehmend autoritäre Haltung in der Türkei zu informieren. Wer hätte mir je die Möglichkeit geboten, in ein und demselben Monat Artikel in Guardian, Spiegel, Washington Post und Le Monde zu veröffentlichen? Wer hätte je zustande gebracht, dass der US-Vizepräsident meine Familie treffen will, außer Ihnen mit Ihrer unkontrollierten Macht? Mit Ihrer Unterstützung und der Ihrer Scharfmacher durften wir auf nationaler und internationaler Ebene eine berufliche Solidarität erfahren, wie wir sie uns jahrelang gewünscht hatten, konnten Hunderte von Menschen in der Wache der Hoffnung zusammenbringen, erlebten bei unserer Freilassung eine Stimmung des Triumphes, wie wir sie lange vermisst hatten, konnten mit bunt gemischten Gruppen zusammen singen. Herzlichen Dank. Schlussendlich verdanken wir auch das Urteil des Verfassungsgerichts, das da lautet: Es reicht, wir sind auch noch da, Ihrer autoritären Attitüde, die sich um das Recht nicht schert. Das können wir nicht leugnen. Es mag ungehörig sein, hier davon zu sprechen, doch die Schulden für das Haus hatten sich ziemlich angehäuft. Wir hoffen, mit der Entschädigung, die wir für die zu Unrecht abgesessene Haft bekommen, beteiligen Sie sich an der Tilgung. Bitte nehmen Sie meinen tiefsten Dank auch dafür an.
Und damit endet er der offene Dank an Erdogan, den der türkische Journalist Can Dündar seinem Staatspräsidenten abgestattet hat nach 3 Monaten Untersuchungshaft. Nachzulesen in seinem Buch Lebenslang für die Wahrheit – Aufzeichnungen aus dem Gefängnis. Heute, am Tag nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei, hat der wiedergewählte Präsident Recep Tayyip Erdogan von einigen Leuten Post bekommen, die dankbar sind, aufrichtig dankbar, für seinen Wahlsieg. Das berichtet unser Türkei-Korrespondent Aydoğan Makasçı.
Von überall Glückwünsche für Recep Tayyip Erdogan. Gestern Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev, heute Ministerpräsident Viktor Orban aus Ungarn und dann noch Russlands Präsident Wladimir Putin. Der schrieb seinem Partner Erdogan, das Wahlergebnis zeuge von großer politischer Autorität, die offenbar auch die Anleger in Istanbul begeistert, denn sowohl die Lira als auch Anleihekurse legen zu. Wie geht es weiter mit der türkischen Wirtschaft? Experte Artunç Kocabalkan ist noch skeptisch.
Die Märkte werden jetzt schauen, wie sich die Regierung bei Wirtschaftsfragen verhält. Wird sie beispielsweise ein Reformprogramm ins Leben rufen, um das Haushaltsdefizit zu bekämpfen? Wird es eine Sparpolitik geben? Die Märkte räumen der Türkei jetzt einen Kredit ein. Doch wird das Land sein Wirtschaftswachstum ein wenig bremsen? Im nächsten Frühjahr stehen Kommunalwahlen an. Schwächelt die Wirtschaft dann, könnte das die Regierungsparteien einige Stimmen kosten. Wenn die Opposition bis dann ihren Rückenwind aus dem Wahlkampf mitnimmt. Seine Niederlage hat CHP-Kandidat Muharrem İnce heute akzeptiert, äußerte sich aber kämpferisch. 15 Millionen Bürger haben mir bei der Präsidentschaftswahl ihre Stimme gegeben. Unser Ziel ist es, in kürzester Zeit aus diesen 15 Millionen Wählern 30 Millionen Wähler zu machen. Ich glaube daran und ich werde mich intensiv dafür einsetzen. Auch die parteinahen Stiftung aus Deutschland haben den Wahltag intensiv verfolgt. Christian Brakel von der Heinrich-Böll-Stiftung und Hans-Georg Fleck von der Friedrich-Naumann-Stiftung glauben, dass der Wahlsieg Erdogans nichts Gutes heißt für die deutsch-türkischen Beziehungen.
Der Wahlsieg ist ein Dank sozusagen der Wähler an Erdogan für die Politik, die er in den letzten Jahren betrieben hat. Und deswegen sehe ich keine Notwendigkeit, seine Politik auch gegenüber Deutschland zu ändern und da, sagen wir mal, konzilianter aufzutreten.
Beobachter in der Türkei sehen das aber zum Teil anders. 5 weitere Jahre als Präsident, dazu noch als Regierungschef im neuen Präsidialsystem. Jetzt könnte Erdogan etwas an Schärfe rausnehmen, nicht mehr so viel polarisieren, so ihre Hoffnung. Der starke Mann der Türkei habe sein Ziel erreicht.
Reaktionen und Erwartungen nach den Wahlsiegen des türkischen Präsidenten Erdogan und seiner Partei, der AKP, bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei. Zusammengefasst von unserem Korrespondenten Aydoğan Makasçı. Dr. Roy Karadak, Geschäftsführer des Instituts für interkulturelle und internationale Studien an der Universität Bremen. Guten Abend.
Guten Abend.
Der starke Mann in der Türkei habe sein Ziel erreicht. So sehen das, wie wir gerade von unserem Korrespondenten gehört haben, viele Menschen in der Türkei. Was Erdogans Ziel betrifft, sich eine dauerhafte Machtbasis zu schaffen, mag diese Einschätzung stimmen. Aber was will Erdogan denn jetzt politisch mit seiner Macht anfangen im Inneren und nach außen? Wo will er hin mit der Türkei?
Naja, auch bei ersterem würde ich nicht ganz zustimmen. Ja, formal hat er jetzt eigentlich alles erreicht, was er wollte. Er ist der erste starke Präsident in diesem neuen System. Andererseits darf man nie vergessen, welche Dynamik Macht auslöst und welche Dynamik so viel Macht in den eigenen Händen auslöst. Denn Erdogan kann sich einfach nie sicher sein, dass nicht jemand doch ihm diese Macht dann wegnehmen möchte, ob aus anderen Gruppen oder aus den eigenen Reihen. Er will einfach immer mehr haben, weil er weiß, dass andere wie er denken können und ähnlich machtpolitisch denken können.
Und bisher hat er aber immer Vorkehrungen treffen können, dass ihm das nicht passiert, dass ihm Macht weggenommen wird.
Genau, bisher ja. Aber das heißt nicht, dass die Angst in Zukunft abnehmen wird, paradoxerweise.
Welche Folgen hat das, wenn diese Angst bei ihm anhält?
Na, dass er durchaus kreativ auf Herausforderungen reagieren kann. Das haben wir ja gesehen jetzt bei den Wahlen. Niemand hatte die rechtsnationalistische MHP auf dem Schirm. Bei allen Umfragen war sie unter 10% und auf einmal steht sie bei knapp über 11%. Das wird sicherlich mit Absprachen zwischen Erdogan und Devlet Bahçeli zu tun haben, dass Bahçeli sich die ganze Zeit sicher sein konnte, dass zur Not dann Erdogan Stimmen aus der AKP-Wählerschaft dort rüberschickt. Ich vermute, dass dieser Deal hinter diesem Wahlsieg der MHP steht.
Dann kommen wir doch mal auf die Frage zurück, die ich eigentlich gestellt hatte. Genau. Wo will er hin mit seiner Türkei, die er jetzt sicherlich fester im Griff hat, als das vorher der Fall war?
Also einerseits gilt es jetzt, zwei Herausforderungen zu stemmen. Die eine ist die ökonomische. Auf den internationalen Märkten gibt es die Erwartung, dass jetzt eine Abkühlung des Wachstums stattfinden wird. Aber jede Politik, die gegen die Inflation gerichtet ist, wird natürlich die Interessen in seiner eigenen Wählerschaft treffen. Das heißt, die Unternehmer, die bislang auf Expansion von Krediten etc. Von diesen abhängig waren, und das wird runtergefahren werden müssen. Das heißt, die Frage ist noch unklar, wie stark dieser Einbruch wird. Und die Frage ist auch, wie viel Opposition bei einer Austeritätspolitik zu erwarten ist. Die andere große Herausforderung liegt in der Regionalpolitik. Der Krieg in Syrien wird gerade entschieden vom syrischen Regime. Es gibt aber noch Verhärtungen zwischen dem Westen bzw. der USA auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite. Es gibt die saudisch-israelisch-emirati-USA-Achse gegen den Iran. Und da ist natürlich eine große Herausforderung für die Erdogan, dass er die Türkei da sicher durchbringt.
Wie gut sind denn die Voraussetzungen, dass die Türkei unter Erdogans Führung diese Herausforderungen besteht? Wie stark ist die Türkei im Inneren und nach außen?
Das hängt jetzt davon ab, inwiefern das eigene militärische Abenteuer, die eigene militärische Intervention in Nordsyrien politisch in sowas wie einen, nicht Sieg, aber zumindest in politisches Kapital umgemünzt werden kann. Bislang ist überhaupt noch nicht absehbar, was durchsetzbar ist in Nordsyrien. Es gibt Pläne der türkischen Regierung, dort eine Pufferzone zu schaffen, dass Syrer dort umgesiedelt werden können, was natürlich gegen die kurdischen Interessen geht. Und natürlich ist hier Erdogan militärisch und sicherheitspolitisch auch anfällig. Und davon hängt alles ab, von der Ruhe bzw. Unruhe an dieser Front hängt alles ab, wie Erdogan die Türkei in der Region ausrichten kann.
Die Tatsache, dass wir hier in Deutschland so aufmerksam auf diese Entwicklungen in der Türkei schauen, hat natürlich auch damit zu tun, dass zum einen die innenpolitischen Entwicklungen dort ja bis hin zum jüngsten Wahlergebnis in großen Teilen der EU kritisch gesehen werden. Und sie hat zum anderen natürlich auch damit zu tun, dass die EU weiterhin auf die Türkei angewiesen ist. In welchem Ausmaß ist das weiterhin der Fall?
Je instabiler und unkooperativer die EU-Mitglieder in der Frage von Fluchtregulierung sind, desto mehr ist man auf Erdogan angewiesen. Das ist hier ein reines Nullsummspiel. Die Europäer sind einfach zerstritten in dieser Frage und mit jedem Streit freuen sich nicht-europäische Akteure wie Putin oder Erdogan.
Und welches Interesse hat die Türkei oder unter welchen Voraussetzungen würde die Türkei unter Erdogan der EU entgegenkommen wollen?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, man ist weiterhin EU-Beitrittskandidat. Solange das der Fall ist, muss man mit Einmischungen aus Brüssel und den europäischen Hauptstädten einfach rechnen. Aber man möchte diese gerne nicht haben. Das heißt, man hätte zum Beispiel für ein Nachkriegs-Syrien, sollte der Tag wirklich kommen, dass dort nicht mehr gekämpft wird, möchte man zumindest die Europäer auf der eigenen Seite haben, wenn es um Fragen geht wie jetzt Nordirak gestaltet ist politisch, wie Nordsyrien gestaltet ist politisch. Aber der Weg dahin ist noch lang, es ist überhaupt noch nicht absehbar, wann das realisiert werden könnte.
Jetzt, da das Präsidialsystem gilt in der Türkei, ist sozusagen alles auf Null. Erdogans bisherige Amtszeiten zählen nicht. Er darf noch zweimal antreten, ganz normal, wie es die Verfassung in ihrer neuen Form vorschreibt. Das heißt, alle anderen drumherum, einschließlich der EU, werden sich auf noch eine ganz lange Zeit mit Erdogan an der Spitze einstellen müssen?
Genau, also es ist ja schon alles passiert. Ich meine, Erdogan ist schon durch jede Krise gekommen und konnte sich immer auf die Hälfte der Bevölkerung, konnte auf die setzen. Ob jetzt durch Manipulation wie beim letzten Mal oder eben auch ohne Manipulation vermutlich dieses Mal. Das heißt, die europäische Seite lebt einfach schon eine Weile damit und das ist auch okay so, dass man jetzt von außen nicht auf türkische Innenpolitik Einfluss ausüben kann, in dem Sinne, dass man bestimmen kann, wer jetzt da politisch Macht hat. Das ist einerseits gut, auf der anderen Seite ist Erdogan einfach nicht nur ein schwieriger Charakter, sondern eben auch Präsident eines Landes, das enorm viele Konflikte gerade erlebt und durchstehen muss. Und wir haben die Islamisierung des Staates, die schreitet voran. Wir haben Erdogan in seinem ideologischen Projekt dort mit dieser Islamisierung seine eigene Gruppe und sich selbst im Staat so zu verankern, dass niemand mehr anders über die Türkei denken kann. Und er kommt dem einfach immer näher. Das kann alles zerrinnen. Ja, je mehr Macht man hat, desto mehr kann man auch verlieren. Und hier ist eine Dynamik, die man nicht außer Acht lassen sollte.
Dr. Roy Karadag, Geschäftsführer des Instituts für interkulturelle und internationale Studien an der Universität Bremen. Vielen Dank. Die Macht am Bosporus, eine Wahl und ihre Folgen. Das war der Tag in HR2 Kultur nach der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei. Nachhören können Sie die Sendung in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Die Wahl liegt nun hinter uns, aber ihre Folgen liegen zum größten Teil noch vor uns und wir werden Ihnen bestimmt noch so manchen Tag widmen. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.